Ich bin hier mit dem Außenkorrespondent Joel, der vor Ort ist bei Apple. Wir reden heute über die Worldwide Developer Conference 2026, was es alles Neues gab bei Apple, über die neue Siri vor allem und was wir in der EU bekommen und was nicht. Joel, du bist vor Ort. Wie sind die Eindrücke?
Oh ja, die Eindrücke sind auf jeden Fall durchwachsen, sag ich mal, auf und ab.
Du siehst erschlagen aus.
Danke. So werde ich immer gerne begrüßt. Ja, das stimmt. Ich habe gerade geduscht, habe mich frisch angezogen und sehe trotzdem scheiße aus.
Nee, aber in Lissabon bist du fit, du bist entspannt, du bist gut ausgeschlafen, du bist gut ernährt und ich sehe, die Apple-Woche, die zehrt an dir.
Das siehst du aus, ich bin doch so weit weg. Nee, ja, was soll ich sagen? Also insgesamt ist auf jeden Fall eine sehr spannende Woche gewesen. Auch die Keynote hast du ja auch mitverfolgt. Ich habe ja auch dein Video sofort gesehen. Ja, es gibt, glaube ich, viel zu besprechen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, weil es wirklich zum einen sehr viel Fragen gab, vor allen Dingen danach. Also wir saßen hier alle, ich starte da jetzt gleich mal so ein bisschen rein, nach der Keynote und es waren einfach so viele Fragen da, dass teilweise, also selbst die Journalisten da saßen und erstmal gesagt haben, mal stopp, bevor ich hier irgendwie Gas gebe. Und wir haben extrem viel bei Apple nachgefragt, weil so viele Unklarheiten da waren und die einfach in der Keynote nicht rüberkamen oder nicht geklärt wurden.
Absolut, ja. Ich finde auch, es ist eine Situation, selbst wenn man jetzt alles begriffen hat, man kann es niemandem in zwei Sätzen erklären. Selbst wenn du versuchst, es jemandem ganz einfach zu erklären, was Sache ist, ist es ein vielschichtiger, verschachtelter Satz, der sagt, also das mit dem und da und nur da und in der EU das, aber das nicht und wer, was, wie. Also es ist sehr kompliziert. Wir versuchen es heute aber trotzdem irgendwie, glaube ich, zu erklären. Ich habe sogar Fragen aufgeschrieben für dich. Ich glaube, es ist ein First. Das hatten wir noch nie.
Oh, das du hast mir noch nie Fragen gestellt. Nein, Schatz. Also, was ich jetzt so sagen will, wo wir vielleicht anfangen können, ist sozusagen ganz an der Oberfläche. Das Erste, was ja irgendwie aufgefallen ist, ist, dass die Keynote diesmal anders gestaltet war. Also ich kann mich nicht an eine Keynote erinnern, wo nicht die einzelnen Softwarebereiche durchgegangen sind, sondern wo es, sage ich mal, so ein bisschen in einem war alles und auch manche Sachen fast gar nicht vorgekommen sind.
Ja, stimmt, macOS, iPadOS, iOS, es wurde alles in so einem Atemzug genannt. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja gut, weil es ging ja immer darum, alle Betriebssysteme zu verschmelzen miteinander. Jetzt haben sie so sehr verschmolzen, dass es dann schon schwierig war nachzuvollziehen, welches Gerät was kann, weil auch da gibt es natürlich jetzt auch schon wieder Unterschiede, spezifisch in der EU. Und sogar WatchOS war irgendwie so in einem Nebensatz immer mit drin, sodass man jetzt gar nicht genau, dass ich jetzt gar nicht genau wusste danach so, okay, was ist da eigentlich neu und was nicht. insgesamt würde ich sagen, ich glaube, die Stimmung, was iOS 27 angeht, ist aber sehr positiv. Ich finde, das ist eigentlich ein cooles Upgrade. Viele Sachen, die wir uns gewünscht haben und sogar unser viel diskutierter Slider für Liquid Glass ist gekommen.
Das ist ja eigentlich, das war ja eigentlich für dich sozusagen die, wenn das kommt, dann ist das Design bei dir durchgefallen, oder?
Nee, ich nehme Umkehrschluss, genau andersrum. Ich war so, bitte bring das. Und du hast immer gesagt, das machen die nicht, das ist total unsexy. Und ich bin mega, ab dem Moment war für mich geil, gute Nachrichten. Und dann also ging es auch gut weiter, finde ich.
Ich kann mich nur erinnern, dass du irgendwie gesagt hast, dass entweder müssen sie das so durchziehen und so nicht verwässern, das Design.
Nee. Ich glaube, ich habe so einen Tweet gesehen mit so einem Slider und ich war so, ja, stimmt.
Nee, aber ich meine, den letzten so viel, Podcast, den wir davor hatten, als es losging mit Liquid Glass, warst du ja sehr anti. Und dann ging es ja schon los, dass in den Betas ist so, sag ich mal, Anpassungen vorgenommen worden, wo du gesagt hast, das geht in die falsche Richtung. So, wenn, dann müssen wir es durchziehen und nicht jetzt sozusagen das Design verwässern. Und das ist ja jetzt in dem Sinne, sag ich mal, kannst du ja zurück.
Ja, also ich finde, also ich habe ja überall immer matte Displays. Ich habe ja sogar matte Schutzfolien auf allem drauf. Man kann sich so die Faustregel merken, je matter es wird, desto besser findet es Kilian. Dementsprechend fand ich diesen Slider, mit dem man das Liquid Glass weniger liquid machen kann. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ich fand auch cool, dass jetzt die Corner-Radi beim Mac alle wieder gleich sind. Ich fand cool, dass wir wieder klarere Menübalken haben, dass man wieder eindeutiger sieht, wo ist das Interface, wo ist der Inhalt, dass es nicht mehr so ineinander verschwimmt. Ich glaube, das wird ganz vielen Menschen, die sich vielleicht auch schwieriger tun mit Technik, den Weg ebnen, das ein bisschen einfacher machen. Ich fand das alles richtig, richtig cool und vor allem ist es ja ein Performance-Upgrade. Und ein paar Freunde von meiner Freundin waren da und die haben oft alte iPhones gehabt. Und denen sagen zu können, hey, das nächste Update wird dein iPhone schneller machen, hat sich richtig gut angefühlt. Und sowas feiere ich einfach immer. Das ist das, was ich mir unter einem guten Software-Update vorstelle. Was ich runterlade, was mein Produkt objektiv besser macht. Weil das Liquid Glass Update war für mich ja so eine subjektive Verschlechterung und war ja auch performance-technisch auf jeden Fall eine Verschlechterung. Und jetzt sagen zu können, ey, das wird besser, das fand ich cool. Aber haben Sie es verglichen? Haben Sie gesagt, 30% schneller im Vergleich zu iOS 26 oder 30% schneller im Vergleich zu den iOS-Versionen davor?
Das wissen wir nicht. Das ist wie bei den Prozessoren. Es wird nur mit dem M1 verglichen. Ja.
Die hätten es mit dem M1 vergleichen müssen, bitte einmal. Ja, das wäre gut gewesen.
Ja, nee, ich finde auch bei, ich muss mal aufpassen, ein bisschen mit dem Mikro hier, deswegen sitze ich so ein bisschen verkrampft. Ich muss auch sagen, es sind vor allen Dingen jetzt so in den Tagen danach viele schöne Details in iOS 27 und den Systemen drin, worüber man sich freuen kann. Also es sind wirklich viele schöne Sachen gefixt worden. Auch, sage ich mal, die Möglichkeiten mit dem Wecker. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, als einen Wecker und einen Erinnerungston und so weiter von der Lautstärke anzupassen. Es sind wirklich viele kleine Tweaks da drin. Trotzdem ist
natürlich. Nutzt du sie schon, die Beta?
Ich habe die Beta hier auf einem anderen Telefon, aber ich habe ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe auch bei Apple natürlich damit viel mich auseinandergesetzt. Für mich ist aber auch noch ein bisschen einfach so, also ich habe mich viel mehr auch natürlich mit unserem Problem beschäftigt. Weil ich fand, das, was ich schade fand, das habe ich auch bei Apple, also ich habe denen das auch gesagt, ist halt, dass nicht wirklich klar in der Keynote für die Leute, weil die immer sagen, es ist wichtig für die Consumer, dass die, also sie müssen das ja nicht alles bis in die Tiefe verstehen, aber dass sie zumindest wissen, was ist wo. Ich hätte es zum Beispiel super gefunden, wenn die gesagt haben, das ist Apple Intelligence 1.0 und das neue ist Apple Intelligence 2.0. Dass man einfach weiß, ah, okay, ich habe die erste Version davon, jetzt gibt es eine neue. Jetzt gibt es halt irgendwie Siri AI und dadurch sind also auch die ganze Confusion entstanden, weil man irgendwie dachte, ja, was, also wo ist das jetzt überhaupt drauf, hardware-technisch und wo ist es software-technisch irgendwie eingebaut und warum, was kriegen wir in ich meine, du hast das ja auch, die Confusion mit live miterlebt.
Komplett verwirrend. Also es gibt jetzt eigentlich drei Kategorien an iPhone, die du haben kannst. Die iPhones ohne Apple Intelligence, die gar nicht die neue Siri kriegen, die iPhones mit Apple Intelligence, die sie sogar bekommen, wie sich dann rausstellte, was auch erst ganz viele falsch gedacht haben, inklusive mir, und dann die ganz neue Siri, die auch neu spricht und dich besser versteht und die wiederum nur auf dem iPhone 17 Pro und iPhone Air, aber nicht mal auf dem iPhone 17. Und das, finde ich, war so ein Ding, da wäre es richtig gut gewesen, mal so eine Grafik einzublenden, wo du so eine Spalte siehst mit den Geräten. Wer bekommt eigentlich was? Und was bedeutet es auch, nicht ein iPhone 17 Pro zu haben? Wenn ich einen iPhone 16 Pro habe, wie sieht das aus? Ist es langsamer? Ist es genau gleich schnell? Was passiert, wenn ich kein Internet habe, sprich kein Private Cloud Computer irgendwie eingreift? Das ist komplett verwirrend.
Ja, ich meine, vielleicht ist auch die Absicht, dass das nicht so klar ist, weil man sonst irgendwie denkt, ah toll, ich bin abgehängt. Das ist einfach nur, dass man irgendwie mitbekommt. Weil ich fand, erstmal rauszufinden, was sind jetzt eigentlich die Funktionen von Siri AI? Was kann die jetzt eigentlich mehr? Also was kriegt derjenige, der die Siri AI hat, mehr? Und da muss man ja erstmal sagen, das ist ja jetzt nicht allzu viel. Also für viele wird das vielleicht.
Du meinst jetzt die 17 Pro Version?
Ja, genau.
Nennen wir sie jetzt 2.0 und 1.0.
Wir nennen ja immer oder, Apple Intelligence.
Oder wir nennen sie Siri und Siri Pro.
Ja.
Nee, Ultra wäre dann ja.
Ja, das wäre Ultra. Ja, gute Frage, wie wir es nennen. Ich meine, darüber hat sich Apple sicherlich auch Gedanken gemacht und ist da nicht zu einem guten Schluss gekommen. Ich finde, also,
Nee.
was ich nur sagen will, ist, die Funktion ist ja einmal, dass du mit Siri AI besser diktieren kannst, wo ich auf jeden Fall, zumindest aus Kundensicht von meinen Kunden weiß, dass viele nach sowas fragen, weil sie sich immer ärgern, wenn sie irgendwas diktieren. Von der Seite ist das natürlich schon mal ein super Feature, wo, glaube ich, viele sagen werden, das brauche ich.
Ja.
Und dann haben wir einmal die Möglichkeit, die Stimme anzupassen. Was jetzt im zweiten Schritt, wo wir beide ja auch schon, sag ich mal, tief drin sind, wir arbeiten ja viel mit KI, das heißt, man spricht viel mit der KI. Und da, sage ich mal, eine Siri zu haben, die halt nicht so klingt wie die Siri, die wir lange gewohnt waren, die einfach sagt, ich kann dir nicht helfen und ich finde das gerade nicht oder ich schick's dir aufs iPhone, dass die, sage ich mal, eine neue Stimme hat, finde ich auch. Jetzt ist jetzt nicht für mich Must-Have, aber ist natürlich nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen war es dann ja auch erstmal, ne?
Genau, diese zwei Sachen sind wirklich exklusiv, kann man
Ja.
sagen. Und alles andere kommt auch auf die Apple Intelligence Geräte. Das habe ich
Genau,
richtig verstanden.
ja.
Aber wie läuft das genau ab? Weißt du das? Konntest du es irgendwie da in Erfahrung bringen? Wie viel davon ist auf der Private Cloud Compute und ist es dadurch viel langsamer?
Also, wir haben ja auch die sozusagen natürlich vor, also wir haben ja Präsentationen bekommen, die alle immer ähnliche Szenarien vorgestellt haben. Mein Eindruck ist, dass ein sehr, sehr großer Teil in die Private Cloud Compute geht. Also ich habe sehr oft nachgefragt, ob das jetzt gerade lokal läuft oder in die Cloud geht. Und ich würde, also es ist jetzt eine subjektive Zahl, aber ich würde sagen, es waren wahrscheinlich so 70%, die in die Cloud gegangen
Wow.
sind.
Also auch bei der neuen Serie jetzt oder bei der alten oder
Nee,
bei
nee,
beiden?
nee, nee, wir haben nur die neue sozusagen
Okay,
präsentiert
okay.
bekommen. Und da war auf jeden Fall sehr, sehr viel mit Private Cloud Compute am Start. Schnelligkeit, würde ich sagen, fand ich okay. Es gab schon, aber wir müssen auch wieder sagen, das ist halt auch wieder eine Beta, ne? Die haben auch mit Absicht natürlich nicht viele andere Szenarien gezeigt, weil es halt noch ganz am Anfang ist. Ich habe die auch schon mit Simeon zusammen getestet. Wir haben ja so ein paar Funktionen jetzt zusammengestellt und da merkst du einfach schon, dass natürlich vieles noch nicht so funktioniert, wie es soll. Es gibt viele Fehlermeldungen, wenn man Bilder generiert und so weiter. Aber das, was uns gezeigt wurde, fand ich von der Geschwindigkeit gut. Da habe ich jetzt nicht gedacht, okay, das dauert jetzt unfassbar lange. Sowas kennen wir auch von ChatGPT oder auch von Claude oder auch von Gemini. Da habe ich jetzt nicht gedacht, irgendwie da, okay, das ist jetzt super langsam. Ja.
Es sind einfach viel mehr Daten, es dauert ein bisschen länger. Also streng betrachtet ist es ein Geschwindigkeitsrückschritt zur alten Siri, aber es ist halt auch was ganz anderes als die alte Siri. Also so wie ich das verstanden habe. Und bei dem Bilderbearbeiten war es ja früher so, wenn du jetzt was aus einem Bild rausradierst, dass es tatsächlich offline auf dem Gerät war, aber halt nicht wahnsinnig gut. Und jetzt geht es dafür in die Cloud und dafür ist es langsamer, aber das Ergebnis auch viel besser. Das hat man bei dir im Short, finde ich, auch ganz gut gesehen, dass das Ergebnis auf jeden Fall halt so ist, wie jetzt bei Samsung und Google auch. Das wird auch
Ja.
im Endeffekt ein ähnliches Modell irgendwo hinten dran sein. Das ist aber eh ein interessanter Punkt, weil Apple hat ja in so einem Nebensatz auch gesagt, dass Credits verwendet werden für Bildergenerierung. Trifft das denn auch auf Bilderbearbeitung zu? Und falls ja, wie viel Credits hat man da eigentlich? Also,
Ja,
weißt du das?
gute
Wie, ab
Frage, ja.
wann man ein Limit hat?
Also wenn du jetzt zum Beispiel die in den Fototools das verwendest, um zum Expand oder sowas zu machen, um das Bild zu erweitern, da gibt es keine Credits. Es gibt Credits halt, wenn du in Image Playground tätig bist. Da ist aber auch nicht klar kommuniziert bis jetzt, für wen das, also es gilt natürlich für alle, die kein Abo haben, aber wann das eintritt, don't know. Also wann
Okay.
sozusagen es vorbei ist. Ja,
Also
also
das ist nämlich so, wenn man ein Apple, wenn man ein iCloud Plus Abo hat, dann kann man unendlich oder zumindest sehr viel generieren.
da gab es auf
Wenn
jeden
man
Fall
keins
kein,
hat, hat man
ja.
irgendwie so ein Tageslimit, wo man generieren kann, ne?
Genau, es gibt, also sie hat gesagt, es ist nicht unendlich, aber es ist wohl so, dass du sehr, sehr viel generieren kannst. Ich glaube, also ich weiß nicht hundertprozentig die Zahl, aber es war auf jeden Fall so, du kannst, glaube ich, an einem Bild nur so und so viel Veränderungen vornehmen. Wenn du jetzt Die haben uns da so ein Beispiel gezeigt, haben die Himbeeren mit Blaubeeren ausgetauscht in so einem kleinen Ding. Und du kannst wohl an einem Bild diverse Veränderungen vornehmen, aber halt nicht unendlich. Irgendwann ist das sozusagen vorbei. Das ist das Gleiche beim Expand-Tool oder so. Du kannst jetzt einmal um, ich glaube, 25% erweitern. Und du kannst dann nicht.
Schon relativ viel, finde ich. Also ich habe es mal ausprobiert, man kann schon ziemlich viel, ja, man kann schon viel erweitern.
Aber ich muss sagen, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall für die meisten, die quasi jetzt das System irgendwann draufspielen, das Feature, wo ich sagen würde, das hat am meisten Impact, einfach weil man zum einen ja erweitern kann und zum anderen die Perspektive ändern kann. Das finde ich zwei sehr, sehr starke Tools, die auch, finde ich, bei manchen Bildern total Sinn machen. Ich habe das auch mit meinen eigenen Bildern ausprobiert, dachte so, krass, das verändert wirklich das Bild nochmal einfach von der Ästhetik auch her. Gut, viele sind da vielleicht nicht so drin, aber ich würde sagen, diese Features fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob wir da schon weitergehen.
Übrigens, ich habe ja in meinem Video, habe ich das kritisiert, und ich finde es auch sehr schade, dass Apple nicht in der Keynote gesagt hat, ob diese Bilder irgendwie gekennzeichnet werden als AI, weil sie sind ja schon stark verändert.
Sind gekennzeichnet.
Und was ich mir wirklich gewünscht hätte, wäre ein ganz deutlich sichtbares Icon immer in der Ecke vom Betriebssystem, also nicht nur in einem Screenshot drin, dass man es rausmachen kann. Aber sie haben Synth-ID, habe ich von Felix erfahren.
Ja.
Also sie sind mit Synth-ID erkennbar, aber ich finde, dass Apple gerne das hätte ein bisschen deutlicher kennzeichnen können. So in der Foto-App irgendwie so ein Button, irgendwas, was mir gleich sagt, dieses Bild wurde mit AI verändert, das hätte ich cool gefunden. Gibt's gar nichts, ne?
Also man muss dazu sagen, ich habe es ja auch in deinem Video gehört, ich habe diese Frage auch gestellt und da haben die beantwortet, dass es Synth-ID ist, also dass das im Bild implementiert ist. Und sie hat gesagt, in der ersten Beta ist es halt noch nicht sichtbar. Das wird vermutlich, also du weißt, wie die Aussagen immer sind, ne? Also die sind ja nicht sehr detailliert, aber du hast ja unter dem Foto unten diese Kameraübersicht, ne, was die Kamera sozusagen für ISO hat und so weiter. Und es wird wohl dort irgendwo sozusagen diesen Hinweis geben. Ich weiß nicht, ob der dort passiert, aber sie sagte, es wird einen Hinweis noch geben. Und es soll auch so sein, wenn du das verschickst oder so, dass die andere Person weiß, ah, okay, dieses Bild wurde entsprechend angepasst, verändert. Ob das jetzt ein Wasserzeichen ist oder so, das kann ich nicht sagen, aber das wird auf jeden Fall noch kommen und es ist jetzt schon sozusagen unsichtbar im Bild drinne.
Ich finde, da bekleckern sich gerade irgendwie alle Hersteller nicht mit Ruhm. Alle kommen mit krasser Bildergenerierung um die Ecke, erzeugen sozusagen, klar, auch einen Vorteil, aber auch ein Problem. Man weiß nicht mehr, ob man einem Bild trauen kann. Und ich dachte eigentlich immer, wenn Apple sowas macht, dass sie dann auch eine Lösung für dieses Problem vorstellen und sagen, hey, dieses Bild ist offensichtlich verändert, und zwar nicht erst, wenn ich aktiv danach suche, sondern das sehe ich auf den ersten Blick. Und das finde ich grundsätzlich blöd gelöst, auch von Google mit Synth-ID. Ja, man kann es in Gemini packen, man kann es in Chrome packen, man kann es in Google Fotos packen und dann wird einem gesagt, es ist KI. Aber dass ich das erst selbst praktisch einleiten muss, diese Suche, finde ich irgendwie umständlich. Ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass wenn ich dieses Circle-to-Search mache oder dieses neue Screenshot-Feature oder direkt im Bild irgendein Hinweis darauf ist, dass dieses Bild stark verändert wurde. Und irgendwie fand ich es so komisch. Ich glaube, bei Apple ist es auch so rausgestochen, weil sie davor so über diese Kindersicherheit und alles geredet haben. Und dann stellen sie so ein Tool vor, mit dem man Bilder so grundlegend verändern kann. Und dann haben sie nicht mal drüber geredet, dass es Synth-ID hat. Aber es ist gut zu wissen, dass es Synth-ID hat, zumindest.
Ja, also ich muss das ein bisschen relativieren in dem Sinne, dass ich sagen würde, es gibt erstmal natürlich die Frage, die man sich stellt, was ist ein Bild? Also ab wann ist ein Bild real und ab wann ist es verändert? Der Prozess ist ja schon seit Jahren, würde ich sagen, im Gange, dass Bilder durch Filter verändert werden, durch die Bearbeitung, die du auch vorher schon machen konntest. Jetzt ist es so, das hat mich ein bisschen, sag ich mal, also ich sehe es ein bisschen relativer in dem Sinne, du kannst natürlich das Bild erweitern, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine extrem krasse Veränderung der Person gibt oder von dem, was im Zentrum des Bildes steht. Ich habe es auch noch nicht hinbekommen, aber es ist halt so, dass, keine Ahnung, die haben uns so ein Bild gezeigt, wenn da so ein Kind sitzt und man das erweitert, dann wird halt das, sag ich mal, der Socken ein bisschen erweitert. Aber es ist ja, also was ich damit sagen will, das Bild wird ja nicht so verändert, dass es auf einmal ein komplett neues Bild ist. Ich finde
Es sei denn,
grundsätzlich.
du tauscht dann diese Erdbeeren gegen die Blaubeeren aus und so Zeug
Genau,
halt,
aber
ne?
das ist ja dann, sage ich mal, Image Playground, was ja, sage ich mal, wiederum ein anderer Bereich ist, ja nicht die Fotos-App, wo du dein Bild, sage ich mal, von der Ästhetik vielleicht ein bisschen breiter machst. Da ist es für mich so, ich meine, da sind wir alle schon so tief drinne, auch auf Social, dass man, also dass ich mir manchmal die Frage stelle, wann ist es wichtig, dass ein Bild, dass man weiß, dass es real ist oder KI? Ne? Das ist für mich zum Beispiel bei irgendeiner Information, die mitgegeben wird. Hier wurde, keine Ahnung, ein Tier gerettet oder so, und dann ist es KI. Find, das ist natürlich, wenn es ein so Aesthetic-Shots sind von irgendjemandem, der sonst, sage ich mal, auch vielleicht als Model arbeitet und der immer gemacht in dem Sinne aussieht, weil er geschminkt wurde, weil er mit irgendwelchen Lichtern in Szene gesetzt wurde. Das entspricht ja auch nicht der Realität, wie es jetzt gerade ist. Es wird ja auch ein künstlicher Raum erzeugt. Dann ist das, sage ich mal, für mich wieder so ein anderer Bereich, wo es mich jetzt nicht persönlich so stören würde, wenn Leute das dann sozusagen erweitern, das Bild dadurch.
Ich meine, der
Weißt
Zugang ist halt ein ganz anderer, ne? Das eine ist in der Standard-Foto-App mit einem Fingertipp entfernt und das andere ist teures Equipment, jahrelange Erfahrung, Geld, was in die Hand genommen wird. Deswegen, ich finde immer, wenn du was leicht zugänglich machst, ist das schön und es freut mich auch, dass Bildbearbeitung dadurch einfacher wird. Aber ich habe eben in dem Moment gedacht, okay, das ist ganz schön tiefgreifend, tiefgreifender als alle anderen Lösungen, die wir bisher gesehen haben, weil du kannst ja auch Sachen bewegen, Sachen löschen, den ganzen Blickwinkel verändern, den Bildausschnitt verändern. Ab einem gewissen Prozentsatz muss man einfach sagen, ab wie viel Sand wird es eine Wüste? Wo ziehen wir die Grenze? Und dann hätte ich da gerne also ich hätte das von Apple erwartet, ehrlich gesagt, weil die ja immer sagen, dass ihnen Datenschutz und Transparenz und so Sachen so wichtig sind. Da dachte ich eigentlich, die würden bestimmt sowas machen. Und dass sie komplett über das Thema geschwiegen haben, nicht mal Synth-ID erwähnt hatten, das hat mich in dem Atemzug schon gewundert.
Es wurde ja viel in dem Sinne in der Keynote nicht erwähnt, was man sozusagen rausfinden musste. Und da gehört das sicherlich auch zu, bin ich auch vollkommen bei dir, wo halt sehr viele Fragen einfach aufgekommen sind. Ja, also, wie
iPhone
gesagt,
Fold wurde übrigens nicht gezeigt. Das haben sie nicht erwähnt,
wurde nicht,
aber
ja.
es gab so ein
Ja.
Entwicklervideo, wo sie über multiple Formfaktoren von Displays ganz vage mal geredet haben. Und insofern ist dein Hot Take von letzter Woche so halb zumindest in Erfüllung gegangen.
Ja, in dem Moment habe ich auch gedacht, ja, okay, das ist jetzt das Problem möglicherweise. Ja, was ich noch sehr, sehr beeindruckend fand, muss ich sagen, also wo ich glaube, dass es viele Szenarien gibt, auch für die Zuschauer, Zuhörer, ist die Kurzbefehle-App. Die haben wir ja auch hier schon gezeigt bekommen. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich. Also das sowieso, würde ich sagen, für mich zumindest jetzt von den ganzen Briefings, die wir bis jetzt hatten, der spannendste Bereich ist einmal die Kurzbefehle-App, weil wir haben ja mit der Siri AI viel da gearbeitet und die haben uns Sachen gezeigt und unendlich viele Fragen gestellt. Und ganz oft war es so, dass ich dachte, oder auch die Antwort von der Dame dann war, das kannst du mit der Kurzbefehle-App lösen. Und es sind einfach so Sachen, natürlich, wenn du im Alltag, also ich weiß nicht, ob du die Kurzbefehle-App mal benutzt hast, aber ich habe die mir ja mal zusammengestellt für so ein Morning Briefing, weil wenn du morgens aufstehst, was machst du? Du guckst, wie das Wetter ist, du guckst, was du im Kalender hast möglicherweise, und du hörst vielleicht deinen Lieblingspodcast oder hörst die Nachrichten oder Musik oder whatever oder machst, das Licht muss angehen. Diese ganzen Prozesse, die ja im Alltag relativ gleich sind, ne, die kannst du halt jetzt mit dieser Kurzbefehle-App einfach mit einem Satz beschreiben. Und das muss ich sagen, bringt extrem viel Spaß, weil du auch dann siehst, wie ist das Ganze programmiert und kannst dann, sage ich mal, wenn dich das interessiert, da auch viel draus lernen. Und das hat ex meine, also meiner Meinung nach extrem Spaß gemacht. Ein anderer Bereich, den ich auch noch kurz erzählen will, den ich auch fantastisch fand. Ich war in einem Entwickler-Briefing und ich saß da einfach so und dachte so, was für eine andere Welt ist das hier? Also, ne, die stellen ja Fragen, wo wir beide komplett nicht drin sind, mit irgendwelchen IDs und so weiß der Geier was. Und dann dachte ich so, okay, ich bin hier komplett fehl am Platz, was soll ich hier, ne? Und dann haben die am Ende eine Demo gezeigt von dem Xcode 27 und das ist ja basically wie Claude Code, wo du einfach eine App bauen kannst, wo du die Idee reintust, dann ein klares Briefing kriegst, soll ich das so umsetzen? Und dann hast du diese App. Also das fand ich auch für alle, die das interessiert, beziehungsweise die sozusagen in diesem Bereich von irgendwie, ich will eine App machen, reinkommen, ein super Einstieg, weil es halt nicht mehr das Coding ist, was man so kennt, wo man halt sich nicht gut auskennt. Und das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, dass es halt in so eine Richtung geht, wo ich auch Bock habe und denke mir, cool, ich kann mir vielleicht auch meine eigene App für gewisse Dinge einfach umsetzen.
Mein Xcode war eh schon immer ein sehr, sehr grafisches Interface. Man sieht ja auch so ganz klar die App, während sie gebaut wird und so. Das hat schon immer irgendwie Bock gemacht. Ich habe es auch mal versucht, aber bin dann verzweifelt und überlasse es dann lieber den Leuten, die es wirklich können. Aber einen ganz wichtigen Punkt müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Was genau kommt denn jetzt von diesen Sachen in die EU und was nicht? Einmal das und zum anderen die Frage, warum kommt da eigentlich so weniges in die EU? Also Sie haben ja eigentlich gesagt, nichts kommt in die EU gefühlt, aber es kommen Sachen in die EU, das ist die eine Aussage. Und die EU selbst hat sogar auch schon Stellung bezogen. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen
Sag
hast.
mal.
Auch sehr interessant. Ja, das hat jemand gefragt, so, warum kommt das nicht? Und die EU hat gesagt, ja, wir sind seit Monaten mit Apple im Gespräch. Die haben uns eine Lösung vorgelegt und wollten 18 Monate Zeit. So läuft es nicht. So, die Regeln gelten für alle. Die müssen sich praktisch an dieselben Regeln wie alle halten und sie wollten praktisch eine Ausnahmeregel. Und dementsprechend müssen sie, wenn sie eine Schnittstelle haben, müssen sie die für alle öffnen, weil sie ein Gatekeeper sind. Apples Statement wiederum war ja so sehr anders. Es war so, ja, wir wollten es unbedingt, dass es klappt und haben der EU ganz viele Lösungen vorgelegt und die wollte aber keine haben von den Lösungen. Und jetzt sind die Aussagen so unterschiedlich, dass es eh sehr schwierig ist zu sagen, wer hat hier jetzt wirklich recht, weil die Sache ist, das, was beide sagen, ist natürlich nicht die ganze Wahrheit und die wird irgendwo verschwommen im Hintergrund liegen. Fakt ist, Apple hat viel Zeit und Energie da reingesteckt, jetzt diese Siri zu entwickeln und ihr Zugriff auf alles. Und das wollen sie natürlich nicht jedem einfach so in die Hand geben. Die werden diese Schnittstelle nicht hergeben wollen, weil sie sie einfach nicht hergeben wollen. Die EU wiederum, keine Ahnung, vielleicht stellen die sich das auch zu leicht vor, vielleicht aber auch nicht. Eigentlich ist es ja mal schön, dass eine Regierung mal nicht Nachsicht hat, sondern Vorsicht. Ne? Gerade bei so einem Thema wie KI, was so sensibel ist, wo Datenschutz so gefährlich ist, ist es ja eigentlich geil, dass man sagt, Moment mal, können wir mal kurz Pause drücken. Aber ich verstehe natürlich absolut den Frust. Und vor allem kommt der Großteil vom Frust, glaube ich, daher, dass alles so dermaßen unklar ist. Und jetzt wäre es cool, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht, ob du da einen besseren Überblick hast als ich, zu erklären, was kommt in die EU und was kommt nicht in die EU. Fangen wir mit der Fotos-App an.
Ja, ich würde vielleicht ganz gerne nochmal auf diesen, also ich glaube, es ist ein größerer Punkt, den wir auf jeden Fall besprechen sollten, bevor wir gucken, was kommt und was kommt nicht. Es
Okay.
sind wirklich viele Punkte drin. Das eine, was ich sagen würde, was ich persönlich einfach schwierig finde für Apple, ist, dass KI und Apple eigentlich, wie soll man sagen, nicht konträrer sein können. Das sind einfach zwei Dinge, die meiner Meinung nach sehr schwierig zusammenzubringen sind. Und das ist das Ergebnis, was wir sehen, weil Apple, wie du schon gesagt hast, setzt auf Privatsphäre, Sicherheit, Verschlüsselung und KI-Modelle brauchen Trainingsdaten, damit sie gut werden. Deswegen ist es ja auch zu dieser Zusammenarbeit gekommen, weil Apple es selber nicht herstellen kann, weil sie keine Trainingsdaten von ihren Nutzern sozusagen benutzen wollen, sondern die müssen dann sozusagen die Trainingsdaten nehmen, die Google von den Nutzern genommen hat, damit sie quasi diese.
Google hat ja nicht die Trainingsdaten von den Nutzern genommen. Google hat es auf dem Internet trainiert, auf YouTube,
Ist ja auch,
Publikationen
ja
und so.
gut,
Die
da
sind
haben wir
ja
auch schon
jetzt
mal drüber
nicht,
gesprochen, haben wir auch schon
ja.
mal drüber gesprochen. Das ist ja trotzdem geistiges Eigentum von uns allen, was im Internet ist, was ja nicht bedeutet, dass
Ja.
jeder sich das nehmen kann und sagen kann, ich baue damit jetzt ein Millionenbusiness. Also das müssen wir schon klar sagen.
Theoretisch sind das halt die Terms und Services, die werden sie schon nicht gebrochen haben, da bin ich mir ziemlich sicher, aber in denen wird halt leider drinstehen, wenn du das bei YouTube hochlädst, dürfen wir darauf unsere KI trainieren und wir haben uns praktisch
Wie auch
entschieden,
immer das da drin
trotzdem
steht,
hochzuladen.
wie auch immer das da drin steht, es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen würde, da sind diese Unternehmen angreifbar, ganz egal ob ChatGPT und Co., ob man sozusagen seine Daten zur Verfügung stellt oder nicht, weil ich habe auch hier mit vielen gesprochen, die zum Beispiel Blogs haben, die natürlich darunter leiden, dass Google Gemini die Zusammenfassung bei Google macht und die sich irgendwie einen Kopf machen müssen, wie die ihr Geld dann sozusagen auch bekommen. Also das sind ja schon Einschnitte dabei. Was ich nur sagen will, das ist erstmal das Grundszenario, was wir haben, was diese KIs angeht. Und da ist bei Apple sozusagen, ja, das ist ja eine Einbahnstraße, also beziehungsweise eine Sackgasse. Da geht es ja in dem Sinne nicht weiter. Und deswegen sozusagen ist ja diese Zusammenarbeit entstanden. Und gleichzeitig führt das ja auch zu einem weiteren Ding, das, wo ich aber sagen muss, das ist jetzt für mich zumindest das Erste, wo ich sagen würde, das ist erfrischend, das erste Mal eine KI zu haben, wo, ich meine, wir beide haben das ja auch schon, als wir angefangen haben mit dem Podcast bei ChatGPT, wo wir mit unseren Blutergebnissen da irgendwie Sachen rausgefunden haben. Wir geben diese sehr persönlichen Daten in eine KI ein, bei OpenAI oder wo auch immer. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, also vertrauenswürdig ist es für mich nicht, dass diese Daten dort landen. Und dass man das erste Mal möglicherweise eine KI hat, das ist auch in dem, wie ich jetzt mit Siri AI und diesem, sag ich mal, der Siri-App, was uns da gezeigt wurde und was ich rausfinden konnte, ist halt so, dass es relativ im Vergleich jetzt zu den ganz persönlichen KIs, die es so gibt, relativ neutral ist. Ne? Du hast die Möglichkeit, das zu nutzen, aber es ist halt nicht sehr persönlich. Die erkennt jetzt nicht, ah, Kilian findet das toll und deswegen antworte ich jetzt so, sondern die gibt dir ein relativ neutrales Feedback. Und das ist ja die erste KI, die nicht aus der EU ist, wo ich sagen würde, da ist vom Sicherheitsaspekt auf jeden Fall das, wo ich sagen würde, ja, okay, da kann ich mal ein Dokument reinladen und da weiß ich, dass das nirgendwo hingeht oder nicht als Trainingsdaten verwendet werden, weil viele packen ja auch extrem sensible Daten rein. Ich habe da auch mit vielen hier gesprochen, wo ich sagen würde.
Gut, aber das ist super schwierig zu sagen, was ist eigentlich Datenschutz? Weil allein, dass Siri Zugriff auf alle Nachrichten, die du jemals mit irgendjemandem geschrieben hast, jetzt hat, ist irgendwie schon eine Datenschutzverletzung. Praktisch, ja, verschlüsselt auf irgendwelchen Servern und glaub mir, niemand kann reingucken und auch das meiste auch auf dem Gerät. Aber ein Eingriff ist es ja irgendwo schon, dass alles auf deinem Gerät jetzt gläsern geworden ist. Das ist ja, da ist ja Apple auch, allen anderen voraus. So funktioniert es bei einem Android-Smartphone nicht. Das ist nicht möglich. Praktisch, das ist alles, keine KI kann da reingucken. Es gibt nur ein paar wenige APIs, auf die die KI zugreifen kann. Siri ist die erste KI, die auf absolut alles in deinem Smartphone zugreifen kann. Und das ist ja auch der Grund, warum es nicht kommt, weil sie sagen, ja, also wenn wir diese Schnittstelle für andere öffnen, dann können auch alle auf absolut alles von dir jemals zugreifen. Und da hätte gerne die EU eine Lösung für gehabt, weil ja, du kannst die Siri nativ nutzen, aber es sollte dem Nutzer praktisch auch überlassen sein, wenn er das denn will, eine andere KI zu nutzen. Vielleicht sogar eine, die noch strengere Datenanforderungen hat als Apple.
Welche
denn? Eine, die in der Schweiz sitzt und irgendwie super verschlossen ist.
Welche
ist naja, das? Threema gibt's. Es gibt Threema ja Sachen, die noch KI. Ein besseres Daten. Naja, aber ja, aber es gibt ja Hersteller und es könnte einen Markt geben für Hersteller, die sich auf spezifische Sachen konzentrieren. Zum Beispiel, dass die Server in der EU stehen oder so. Also du, nur weil du praktisch eine Schnittstelle öffnest, könnte man sagen, ist es ja nicht automatisch so, dass sich alle praktisch darauf stürzen und deine Daten nicht mehr sicher sind. Du hast jetzt nur einfach die Wahl zu sagen, ja, ich nutze weiter Siri, mir ist das wichtig, ich finde das gut, was Apple macht. Oder du sagst, nee, ich will lieber Google nutzen, mir ist es voll egal, was mit meinen Daten passiert. Oder ich nutze Claude, weil ich finde Claude am besten. Weißt du, das ist, glaube ich, der Punkt an der Stelle. Es ist, es ist super vielschichtig, es ist super kompliziert. Es gibt
das meine
keine,
ich aber, deswegen,
keine
ich will da gar, also du,
geile
ich
Antwort.
Sagen, du, bist du? Ja, du bist ja sehr tief jetzt schon da reingegangen, wo ich erstmal, ich würde es erstmal ein bisschen einfacher kategorisieren und sagen, es gibt halt einmal Firmen, die diese KI-Modelle entwickelt haben auf Basis der Nutzerdaten. Und es gibt einmal Apple, die das noch nie gemacht haben und jetzt aber.
Wie gesagt, ich würde noch mal einmal kurz reingrätschen. Nutzerdaten ist das falsche Wort. Die meisten wurden auf irgendwelchen Büchern trainiert und Zeug. Nutzerdaten ist verboten.
Aber trotzdem,
ne, in der EU.
Ja, aber
deswegen gibt es ja die Meta-AI eigentlich in der Form.
Ja, also das ist, wie sag ich mal, da müssen wir auch wieder sehr genau hinschauen, weil natürlich auch Google Probleme in der EU hat, aber trotzdem natürlich auch diverse Möglichkeiten bietet, dass durch Konnektoren etc. andere auf die Google Gemini und auf die Geräte kommen. Das heißt, die haben ja auch ihre Probleme da, dadurch, dass das System aber bei Google da ein bisschen offener ist als das von Apple, was jetzt Sicherheit, Privatsphäre und so weiter angeht, haben die nicht dieses große Problem, was Apple hat. Und das, was ich eigentlich nur, sage ich mal, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt zu sehr auf die Details stürzen, dann verlieren wir uns. Ich glaube, das ist wichtig.
Das war die Vorwarnung am Anfang, Leute. Es ist kompliziert. Es ist,
ja, ist auf
extrem
jeden Fall
kompliziert.
Ja, und vor allen Dingen, es kommt ja dann, sage ich mal, zu dem Punkt, dass ich ja auch, also das, was du am Anfang auch gesagt hast, die EU oder die Kommission, müssen wir eigentlich besser sagen, ist ja nicht die EU, sondern es ist diese Kommission, denen ist ja auch Privatsphäre und Datenschutz und Sicherheit wichtig. So, jetzt ist es eigentlich so, dass dann ist da eine Firma, denen ist das auch wichtig. Und dann wird aber die Offenheit bzw. das Marktmonopol steht dann über der Privatsphäre der Nutzer, muss man ja eigentlich sagen.
Ja, aber auch nein. Also wie gesagt, Siri in der Form, wie es jetzt kommt, wenn es auf alles zugreifen kann, ist auch in dieser Form neu. Das kann Gemini nicht. Es gibt ein Gemini-Feature, das heißt Magic Clue. Das gibt es auf den Pixel-Smartphones. Wenn du eine Nachricht bekommst und da steht drin, hast du am Donnerstag Zeit, erkennt die KI, ach so, der wird gefragt nach einem Kalenderereignis. Dann guckt er in den Kalender und sagt, nein, da habe ich einen Termin und schlägt was anderes vor. Dieses Feature gibt es in der EU auch nicht.
Ja.
Weil auch Google gesagt hat, nee, dann müssten wir das ja für alle öffnen. Das ist jetzt, wollen wir nicht. Also haben auch die nicht gemacht. Ne? Also es ist, die wollen das alle nicht. Die Frage ist, wollen sie es alle nicht, weil sie alle solche Gutmenschen sind? Weil Apple wirklich nur das Allerbeste für seinen Nutzer will? Oder wollen sie es alle nicht, weil sie damit was ganz, ganz Wichtiges öffnen müssen für ihre Plattform und sich damit selbst ganz stark entmächtigen? Oder wenn diese Tür erstmal auf ist, diese Tür nie wieder zugeht, sind wir in der EU einfach auch nicht wichtig genug? Wenn wir ein wichtigerer Markt wären, hätte man dann vielleicht einen Weg gefunden? Also das sind einfach so diese ganzen Faktoren. Ja, aber die USA ist ja mit, ne, ja, gibt es ja gar kein Android-Smartphone praktisch. Und in
Europa schon. Wir sind schon zu den Top 3.
Ja.
Also ja. USA, China, Europa, Deutschland und Spanien ist schon extrem stark auch in Verkäufen. Also ich glaube, das Interesse, das auch in Europa zu bringen, ist auf jeden Fall da. Ich sag mal, das KI-Thema, da können wir gerne nochmal eine extra Folge drüber machen, weil ich glaube, wir verlieren da sonst einfach sehr viel Zeit auch. Ich finde, diese Problematik, die da ist, das eine, was ich, sag ich mal, Apple, also wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass Apple da einfach ein bisschen vorausschauender ist, die haben ja genug Zeit gehabt. Wir haben ja das Dilemma mit Apple Intelligence 1.0 schon gehabt. Da war das gleiche Thema und dann hat es ein Jahr später kam das ja für uns. So, die wissen doch, was läuft. Die wissen doch, wie lange das dauert, bis man sich da einigen kann. Und die wissen doch auch, was die Kommission so von denen erwartet. Warum kann man das nicht in der Zeit hinbekommen, um dann zu sagen, wir gehen jetzt auf alle Märkte, wir haben aus den Fehlern von damals gelernt, jetzt geht's los, sondern es kommt dann wieder so auf den letzten Drücker in so einem Nebensatz in der Keynote, die mir komplett die Beine wegschallert. Ach so, übrigens, diese ganzen Features kommen nicht in der EU, wo ich mir so denke, das sowas könnt ihr euch doch, also das hätte man sich sparen können, es gab doch genug Zeit. So, ihr habt doch die Pläne dafür. Und das finde ich einfach schade grundsätzlich, dass es da nicht weitergeht. Ich glaube trotzdem auch, dass es schwierig ist, weil das, was du eben angesprochen hast, das ist natürlich so, das ist Apples Steckenpferd, Privatsphäre, Datenschutz, Sicherheit. Das ist so, worauf die setzen. Und ich würde sagen, das ist für mich zumindest sehr erfrischend, weil ich einfach weiß, wenn ich mit diesem Chatbot, der vielleicht nicht alle Funktionen hat, die jetzt zum Beispiel Claude oder Gemini oder so haben, sie einfach weiß, das ist on device, ja. Wenn ich damit arbeite und sage, welcher Podcast wurde mir geschickt, es passiert auf meinem Gerät, werden auf meine Daten zugegriffen und das angezeigt und ich kann es dann theoretisch weiterschicken oder weiterhören oder whatever. Das ist für mich auf jeden Fall sehr erfrischend, weil ich würde sagen, das gibt es derzeit als KI nicht.
Ja, also ist eben schwer zu sagen, weil du hast ja vorhin auch gemeint, 70% der Sachen gingen auf die Private Cloud. Dieses Konzept mit einem hybriden KI-Modell fahren ja eigentlich alle, dass man möglichst viel lokal verarbeitet, nicht mal nur wegen Datenschutz, das ist immer auch ein Grund, aber einfach, weil man sich damit wahnsinnig Stress spart. Eine Offline-KI ist immer schneller, ist immer unabhängig vom Internet, verbraucht deswegen auch weniger Akku und so weiter. Einfach solche logischen Gründe. Das machen sie ja alle. Das macht das Pixel mit Android ja genauso wie jetzt das iPhone. Der Unterschied ist, dass Apple sagt, unsere Private Cloud Compute ist irgendwie noch sicherer. Ich weiß jetzt gar nicht genau, in welchem Punkt sie sicherer sind als Google Server, die jetzt auch nicht gerade dafür bekannt sind, jeden Tag gehackt zu werden. Sondern ich glaube, es geht um diesen Sammelaspekt von Daten, ne, vor allem.
Absolut. Genau. Also ich würde sagen, man muss ja das Businessmodell nochmal, sag ich mal, klar angucken. Das ist bei Google ein ganz klares Businessmodell, wo wir alle wissen, wie das aufgebaut ist. Und da ist, sag ich mal, das Apple-Businessmodell ist ein anderes, was nicht, sag ich mal, also die stellen sich halt komplett gegen dieses Thema. Wie gesagt, ich würde da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil da verlieren wir uns einfach in Details. Ich glaube, das muss man erstmal grundsätzlich so akzeptieren. Und deswegen finde ich, sag ich mal, jetzt das, was ich so als Takeaway aus diesem ganzen Abseits jetzt, dass wir es nicht bekommen und so weiter, nehme, ist erstmal, ich finde es gut, dass es jetzt zumindest eine KI gibt, und das würde ich mir auch wünschen, dass das von mehr Anbietern kommt, die mehr sagen, hey, bei uns ist es Datenschutz wichtig, bei uns ist Sicherheit wichtig. Ich will auch noch einen kritischen Punkt dazu sagen. Für mich ist das vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist ein bisschen so wie mit der Atomenergie in Deutschland, die ja abgeschafft wurde und dann wurde Atomenergie aus dem Ausland eingekauft. Weißt du, das ist so.
Verstehe deinen Punkt, ja. Man wollte keine, aber man hat sie dann eingekauft.
Genau.
Ja. Also man hat sie eigentlich unterstützt, aber durch die Blume.
Ja, genau. Also so ein bisschen so ein ähnliches Thema, wo ich mir denke, ja, okay, das ist, macht, also diese KIs funktionieren halt nur mit entsprechenden Trainingsdaten und wir machen das nicht, aber wir kaufen dann halt ein, ist halt auch so. Also, weißt du, weiß ich jetzt auch nicht,
ob ich habe das Tier selbst nicht umgebracht, aber ich bin zum Metzger gegangen. So.
Ja, genau. Ja. So,
das, wollen wir noch einen Schnelldurchlauf machen, was in der EU trotzdem kommt? Weil in der Fotos-App der Bildbearbeiter zum Beispiel, der kommt.
Ja.
Das wird kommen. Ich glaube auch die Kurzbefehle-App, das wird kommen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das wird kommen.
Was es wird noch? Im Prinzip, wir können eigentlich sagen, was nicht kommt, das ist halt die Siri in dem neuen Look mit der Siri-App, mit dieser ganzen Funktionalität, die hinter der steht, die keine Dictation was war es noch? Die Stimmenveränderung auch nicht. Es fehlt ja auch noch im Übrigen, also es müssen ja auch noch die Sprachen gemacht werden, das heißt, das steht ja auch noch davor. Bloß alles, was sozusagen diese neuen Funktionen sind, die jetzt eher unter Apple Intelligence 2.0 laufen, was ja wir jetzt quasi sagen, das ist die Verbesserung von Image Playground zum Beispiel und so weiter, die werden ja dann mit den neuen Sprachen, die es jetzt auch schon gibt, sozusagen auch irgendwann ausgerollt und die werden wir dann halt auch bekommen. Das heißt eigentlich im Prinzip alles, bis auf die Siri
und was sie halt so lösen kann, aber teilweise eben diese Funktion, die ich fast als neue wahrgenommen hatte, als 2.0-Funktion, kommen schon auch. Und jetzt kommt die Riesenausnahme, die alles irgendwie noch komplizierter macht. Der Mac bekommt das ja alles. Zwar auf Englisch, aber der Mac ist anscheinend überhaupt gar kein Datenschutzproblem. Der ist sicher, auch wenn er offen ist. Da ist es gar kein Thema. Und sogar übrigens die Apple Watch. Die Apple Watch bekommt das auch
Nein, stopp mal ganz
aber
kurz.
Aber nur das, gewisse kurz, Modelle, oder?
Ganz kurz, das ist super wichtig, weil ich das auch in den Kommentaren immer wieder lese. Da geht es ja nur basically darum, dass die Macs nicht in den Monopol, der Mac-Markt ist zu klein. Deswegen wird der in der Form nicht reguliert. Deswegen muss Apple dort auch nicht die Schnittstelle öffnen. Deswegen kommt das da.
Ach so, okay, sie wird nicht geöffnet. Okay.
Ja, genau.
Und bei der Apple Watch ähnliches Spiel, warum auch immer. Aber da ist es nochmal ein Thema für sich. Und das schaffen wir in den letzten 30 Sekunden leider überhaupt nicht mehr, weil du hast, glaube ich, nicht nochmal 11 Minuten Zeit.
Ja, von mir aus können wir noch weitermachen. Was haben wir jetzt?
18, ja? 20?
Ja, let's go.
Du meinst, du musst weiter. Okay, ja, cool. Ja, nee, dann können wir noch ganz in Ruhe über den Mac reden und über die Apple Watch.
Ja.
Weil das ist in sich selbst betrachtet, finde ich, fast das Komplizierteste, das Thema Apple Watch. Weil der Mac, also das iPad und das iPhone, die bekommen nicht die neue Siri, aber der Mac bekommt sie schon. Und da ist sie dann in der Spotlight-Suche. Und da kann man auch so lokal Dateien anklicken und mit Siri so durchsuchen lassen. Das finde ich auch mega. Das ist ja wie bei dem Blutbild-Beispiel, was du vorhin gemacht hast, dass man da ja mehrere Dokumente anklicken kann und sagen kann, hey Siri, mach das mal, und vieles davon wird offline laufen, wenn, muss man dazu sagen, du ein Mac hast mit mindestens dem M3-Prozessor und mindestens 12 GB RAM, also zum Beispiel ein MacBook Neo könnte das dann schon nicht mehr, richtig? Ja, oder könnte es das nur in der Cloud?
Nee, nach meinen Informationen.
Doch, nur das Sprachmodell nicht. Das hat
Frage.
Nicht die neue Stimme und nicht die neue Diktierfunktion, bedeutet das doch, oder? Das Neo kriegt's schon, aber nicht
ja, aber
offline
nicht
so stark.
Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich, kann ich jetzt nicht beantworten.
Ja,
ja, also das muss ich nachfragen, das weiß ich nicht. Ob das MacBook Neo, was vermutlich. Vermutlich nicht.
Eigentlich ja schon irgendwie, in irgendeiner Form. Naja, also ihr merkt, es ist wirklich hart kompliziert und hart jedes Produkt verhält sich anders. Deswegen kommen wir jetzt vielleicht kurz zur Apple Watch. Einmal kurz durchatmen. Jetzt
kompliziert. Das ist genau das Ding. Das wird halt so weitergehen, weil das ist genau das, was wir ja auch besprochen haben. Da gibt es halt keine klare Kommunikation. Ich meine, wir haben auch zur Apple Watch keine Briefings oder so bekommen, weil einfach da wahrscheinlich auch viel
die
zu wenig
wissen,
passiert
warum.
Ist. Und deswegen ist ja auch völlig unklar, wie Siri darauf funktioniert. Das sah ja sehr rudimentär aus, und es ist so, dass auf jeden Fall das, was ich zumindest rausfinden konnte, ist, dass es natürlich immer vom iPhone die Daten zieht. Das heißt, vom iPhone werden die Modelle dann sozusagen hochgepusht. Das hat keine Direktverbindung zu Private Cloud Compute oder so. Das heißt, im Endeffekt kann das ja dann, ich weiß nicht mal, was für Funktionen das dann, was man auf der Apple Watch für Siri-Funktionen machen kann, die nicht vom iPhone abhängig sind. Aber
man muss dazu sagen, nur die Apple Watch Ultra 3 und nur die Series 11 bekommen es überhaupt, ne?
Ja.
Alle anderen sind raus. Alle anderen kriegen nicht das neue Siri, richtig?
Ultra 2 müsste ja auch noch dabei sein, oder nicht? Ich glaube, Ultra 1 ist raus.
Okay. Ich dachte, Series 9 und Ultra 2 wäre auch schon raus.
Ja, bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
Ach, 9 ist ja was anderes. Ach, mit diesen S-Prozessoren ist auch deswegen kompliziert, weil die alle nur anders heißen, aber eigentlich derselbe Prozessor sind.
Also ich glaube, Ultra 1 ist raus, und dann danach, die haben es theoretisch, aber ich kann auch jetzt meiner Meinung nach schon alle beruhigen, da wird, glaube ich, nicht allzu viel möglich sein. Zumindest von dem, was ich
genau, und dann musst du ein iPhone haben, was Apple Intelligence hat. Aber nicht das ganz Neue. Es reicht auch das ältere Apple Intelligence, ne?
Ja, absolut. Ist es trotzdem in dem Bereich, wir wissen nicht, was das sein wird an Features. No idea. Keine Ahnung. Überraschung. Wird irgendjemand sicherlich bei der Beta mal ausprobieren, was dann tatsächlich möglich ist. Was ich allerdings noch sagen wollte, wenn wir noch kurz so über die verschiedenen Systeme sprechen. Komischerweise bei iPadOS, hast du es gesehen, dass der Designer, der da Gas geben durfte, mehr Gas gegeben hat als auf den anderen Systemen? Der hat
inwiefern meinst du?
Du hast ja oben quasi, beim Mac hast du ja quasi die Suche, worüber du zu Siri kommst. Ne? Einfach die Suchleiste. Bei iPadOS ziehst du quasi mit dem Finger oben raus, und es wird so eine Bubble. Richtig schön, du wirst es lieben. Ich habe sofort an dich gedacht, dachte so, das ist so ein typisches Kilian, so ein Kilian-Moment, weil du ziehst so eine Bubble daraus, die löst sich auch so wie so ein Tropfen und wird dann zu diesem Siri-Element. Sieht wirklich absolut fantastisch. Das musst du dir angucken.
Siri AI.
Wo ich mir nur gedacht habe, das wäre auch schön gewesen, wenn es auf dem iPhone so gewesen wäre. Sieht einfach mega ästhetisch aus. Und
also
das
weil es keine Dynamic Island gibt, gibt es da eine eigene Art von Animation, meinst du?
Nee, das Komische ist ja auch, auf dem iPhone kannst du aus der Dynamic Island wischen, ne? Aber du kannst auch einfach runterziehen, wie wir es mit der Suche machen, ne? Das ist ja genau dieser Bereich, den ich so oft auch verwende im Alltag, wo man so Apps mit öffnet und so weiter. Diese Suche, da bist du ja sofort in Siri AI drinne und kannst loslegen. Das heißt, du musst ja nicht zwingend nach oben.
Gott. Jetzt sehe ich's. Das wurde offline genommen, was? Ah, jetzt doch.
Das ist so eine richtig.
Das ist ja, also aus dem Rahmen heraus zieht man das. Es ist egal, von wo man zieht, oder?
Ja, im mittleren, also nicht link, ganz links außen kannst du nicht, da kommst du in in Mitteilungszentrale, rechts kommst du ins Kontrollzentrum, du musst da irgendwo
Ach
dazwischen.
geil, okay. Ja, das sieht natürlich cool aus. Das ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, ein Vorausblick, falls, wie heißt's, genau, das nächste iPhone kommt, das iPhone 20 dann. Und wenn das dann keine Dynamic Island mehr hat, müssen sie ja eigentlich irgendwas anderes machen. Und das scheint dann ja das zu sein, so eine Animation.
Absolut. Worüber wir auch noch sprechen müssen, ist natürlich, das wird dich und mich auf jeden Fall, glaube ich, freuen. macOS wurde wirklich so optimiert, dass es jetzt irgendwie mehr Sinn macht und dass man nicht denkt, man hat einen Touch-Mac, der nicht touchbar ist. Ich habe auch da Funktionen gesehen, die mich auf jeden Fall, also die ich einfach toll finde, weil ich es tagtäglich im Einsatz habe. Wenn du irgendeine Rechnung geschickt bekommst und du legst die ab, dann kriegst du die ja immer mit so einem Hexadezimalcode, keine Ahnung, da steht ja dann irgendwie Telekom 587, whatever, irgendein Zahlencode drin. Und da kannst du jetzt auf so einen kleinen Pfeil klicken und dann guckt der in das Dokument rein und legt darauf basierend einen Dateinamen an. 2026-04, keine Ahnung, Stromrechnung.
Also benennt die Datei automatisch, oder
Er
was?
benennt die Datei automatisch und wenn du mehrere markierst, kannst du die auch alle gleich benennen lassen. Fand ich mega.
Ach so, das ist so. Okay, aber dann ist der
Der
Name
kennt.
falsch dann? Oder also erfindet er einfach einen Namen oder macht
Nee,
er das nur, wenn
nee.
du willst?
Nee, er macht es nicht automatisch. Du musst es schon markieren und dann auswählen.
Ah, okay.
Aber er guckt dann sozusagen in die Datei rein und kann dann sozusagen es anlegen. Also es sind viele schöne Sachen dabei gewesen. Oder auch wenn du ein PDF bekommst, das ist jetzt zum Beispiel dann mit Siri AI, das können wir dann auf Mac zumindest auch nutzen, wo ganz viele Daten drin, also keine Ahnung, Termine drin stehen, dann kannst du die quasi mit Visual Intelligence einmal fotografieren und der macht direkt Kalendereinträge daraus und fügt die direkt in deinen Kalender ein und speichert die ab. Also von dem sind, das ist irgendwie lustig, wenn man dich anguckt, man denkt, du hast so zwei Ohren, so grüne. Von der
Ach so, weil ich vor der grünen Pflanze
Pflanze.
sitze. also ich habe ja immer noch nicht das neue macOS Tahoe geladen. Ich laufe hier noch auf der Version davor.
Sehr gut.
Du sagst jetzt von der Performance her ist das nächste Update wahrscheinlich besser.
Das ist
Das kann ich
besser.
dann laden.
Es ist besser. Es sieht schöner aus. Es hat wirklich super Funktionen. Also ich würde sagen, macOS, da kann man sich in der EU drauf freuen. Weil da kriegen wir im Prinzip alles, was wir so haben wollen.
Nicht, wenn das MacBook Neo sich weiter gut verkauft, Mann.
Bei
Irgendwann
Mac
verkaufen sie so eins zu viel und zack, sind sie Gatekeeper und sofort verschwindet Apple Intelligence wieder.
Oh. Ja, es ist immer schrecklich, wenn sich Menschen nicht einigen können auf so hohen Ebenen. Das finde ich irgendwie schade. Hätte ich mir irgendwie
Ja,
gewünscht, dass da.
es ist aber halt auch, es ist halt auch sehr, also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich, es ist traurig für die Features und so und wir wünschen uns immer technischen Fortschritt, aber ich finde es ja eigentlich gut, dass man mal nicht blind nach vorne marschiert, sondern dass da einer steht und sagt, Moment mal, wie sieht's eigentlich aus, wenn wir jetzt hier die Büchse der Pandora aufmachen, was dann? Also, na, es
Ja.
ist ja im Endeffekt vor allem Kundenschutz im Blick Nummer eins. Das Ironische an der Sache ist jetzt, dass sowohl die EU als auch Apple beide sagen, ja, wir haben natürlich das Beste für den EU-Bürger im Blick und einer von beiden lügt.
Also das
Und man, es ist
Beste.
nicht so wahnsinnig verrückt anzunehmen, dass es der Großkonzern ist, der Geld verdienen will, weil die EU
Absolut,
verdient
ja.
nichts damit.
Ja, das Beste ist, es würde eine europäische Alternative geben, glaube ich, können wir festhalten, die es in der Form nicht
Ja.
konkurrenzfähig gibt. Und das Zweite, was man ja so sagen, das Zweite ist zum Beispiel muss man ja auch ehrlich sagen, das hat die EU auch von Apple gefordert und Apple hat es umgesetzt, der Marketplace, der App Store Marketplace ist tot. Also ich wüsste nicht, was da abgeht.
Genau. Eben, ich finde, das denke ich mir auch, mach die Schnittstelle auf. Es ist locker nicht so, dass Claude einfach nur eine App drauflädt und alles funktioniert. Die müssten auch fett Geld in die Hand nehmen, um das ans iPhone anzupassen, damit es funktioniert. Es ist
Es
eben
ist.
nicht so, dass jede x-beliebige App plötzlich Zugriff auf alles hat. Nur dedizierte KIs hätten das. Und ich finde, da sollten die alle zusammen an einem Strang ziehen.
Das ist aber das Problem. Das passiert halt nicht, weil das ist das Gleiche zum Beispiel. Ich habe auch gefragt, wie ist es zum Beispiel mit WhatsApp-Messages? Ne? Wenn du jetzt bei Siri sagst, hey, ich habe einen Podcast geschickt bekommen, kann der auch auf die WhatsApp-Daten zugreifen? Da müsste WhatsApp jetzt wieder sozusagen App-Intents geben und sagen, ja, Siri darf darauf zugreifen. Das werden die ja vermutlich nicht machen, weil die natürlich keinen Bock haben, dieses genau. System zu unterstützen. Und dadurch leidet der wieder einen Nutzer, weil dann finde ich die Daten nicht, die ich von dir von WhatsApp bekommen habe. Und kann dann justieren wir manuell selber. Das ist, sage ich mal, diese Problematik, die dahinter steht, wenn man diese, sage ich mal, Monopole irgendwie eingrenzen will. Ja. Also, ja.
Leute, schreibt uns in die Kommentare, was ist die ideale Lösung? Das war's mit der sehr langen Folge. Bald.
Ciao.